Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre aus dem Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen. Heute mit Angelika und es wird ganz viel um Hochschuldidaktik gehen. Hallo Angelika.
Hallo Claudia.
Ich freue mich sehr auf diesen Podcast, weil wir heute mal ein bisschen darüber sprechen werden, was ist eigentlich Hochschuldidaktik, warum gibt es die überhaupt und wofür braucht man die in der Hochschullehre? Bevor wir damit einsteigen, aber ganz kurz noch zwei, drei Sätze zum Podcast. Der Podcast Trafohaus Lehre ist, wie eben schon erwähnt, vom Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen. Heißt so, weil die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen in einem Trafohaus ist. Und es ist wie immer so, dass wir nicht länger als eine halbe Stunde zu diesem Thema plaudern werden. Es soll kurzweilig sein, es soll ein paar Ideen geben und es ist vor allem gedacht für all die Menschen, die was mit Hochschullehre zu tun haben. Also Lehrende, Studierende, Hochschulleitungen, Menschen aus dem sogenannten Third Space, also die Lehrsupport, aber auch Mediensupport für die digitale Lehre machen. Und mein Name ist Claudia Bade, ich leite die Geschäftsstelle. Ja, und meinen Gast habe ich gerade schon angekündigt und ihr habt ihn auch schon einmal kurz gehört. Angelika Tieltsch ist heute da, sie ist Hochschuldidaktikerin an der Uni Göttingen, beschäftigt sich schon sehr, sehr lange und sehr engagiert mit Hochschuldidaktik und darum soll es eben heute auch gehen, was ist das überhaupt und wofür kann man das gebrauchen? Bevor wir dazu kommen, würde ich Angelika aber bitten, sich mit unserer klassischen Eingangsfrage ein bisschen vorzustellen, indem sie uns ein bisschen berichtet, was ihr an Hochschuldidaktik, an Hochschullehre besonders wichtig ist.
Alles klar. Danke, Claudia, und ganz lieben Dank auch für die Einladung zu diesem Podcast. Hochschullehre, was das für mich bedeutet und was mir daran so wichtig ist. Ich glaube, das kann ich darauf zurückführen, dass ich Hochschullehre eigentlich als eine Vielfalt von Begegnungsprozessen verstehe und immer das Gefühl habe, dass erst in diesem wirklichen mit anderen in so einen Denkprozess, in so einen Lehr-Lern-Prozess zu gehen oder sich da rein zu begeben, dass das halt einem selbst auch ganz wunderbare Impulse gibt, um nochmal zu gucken, wie kann ich es noch anders machen, wie kann ich, was lerne ich vielleicht auch über mich selbst an der Stelle. Also Hochschullehre als Begegnungsprozess ist so ein Leitmotiv, was mein Handeln so ein bisschen prägt.
Okay, vielen herzlichen Dank. Und ich habe es schon angedeutet, ich schätze dich sehr, weil du so tief verwurzelt bist in der Hochschuldidaktik und ich glaube, ich kann das sagen, in der hochschuldidaktischen Landschaft, in den Fachgesellschaften auch gut bekannt und sehr engagiert unterwegs bist und immer aber auch eine große Offenheit hast für neue Perspektiven auf Hochschuldidaktik, für denjenigen, der so den anderen Blick noch mit reinbringt, ob das nun in internationalen Begegnungen ist, aber auch ja, für Personen, die etwas in Frage stellen oder auch kritisch hinterfragen, was Hochschuldidaktik eigentlich ist und macht. Und deswegen würde ich dich einfach bitten, mal ein paar Sätze zu sagen, was ist Hochschuldidaktik? Was muss sich vielleicht auch derjenige darunter vorstellen, der jetzt frisch zum Wintersemester 2021 als Lehrender an die Hochschule käme? Was bringt ihm die ganze Hochschuldidaktik? Warum gibt es die überhaupt und wofür braucht es die?
Ja, danke für die Frage. Es ist ein ganz, ganz spannender Punkt, dass ich gefühlt wirklich sehr häufig nochmal Leuten so einen kleinen Einblick in den Bereich Hochschuldidaktik gebe, weil irgendwie ganz viele Menschen, jetzt gerade auch so im privaten Umfeld natürlich, aber auch Leute, die halt schon lange Zeit an der Uni oder an der Hochschule tätig sind, da gar nicht so genau sich mit auseinandersetzen konnten, mussten, durften bislang. Die Hochschuldidaktik beschäftigt sich eigentlich mit dem Lehren und Lernen im akademischen Kontext. Also das heißt immer, wenn es darum geht, sich zu überlegen, wie man denn die eigene Lehre so gestalten kann, dass sie jetzt wirklich das Lernen fördert und halt in einem Hochschul- oder Uni-Setting, dann ist das, wo die Hochschuldidaktik mit ihrer Expertise ganz toll unterstützen kann. Und jemand, der jetzt bei uns beispielsweise neu als wissenschaftliche Mitarbeiterin anfangen würde an der Uni Göttingen und wenn die erfahren wollte, was ist denn jetzt eigentlich Hochschuldidaktik, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass das über zweierlei Arten von Fokus sich angeguckt werden kann. Auf der einen Seite kann man Hochschuldidaktik halt ein Stück weit besser einordnen, wenn man sieht, wie vielfältig die Tätigkeitsfelder sind. Also beispielsweise gibt es so eine ganz klare Anwendeperspektive wie bei mir. Ich unterstütze und ich berate und ich begleite Lehrende in genau ihrem Lehrhandeln, wenn sie eine Vorlesung gestalten oder ähnliches. Und es gibt aber genauso halt auch Hochschuldidaktik mit so einer ganz stark forschenden Perspektive. Dann sind das eher Menschen, die sich halt mit so einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Hochschullehre aus damit beschäftigen, wie funktioniert das Ganze eigentlich. Und da sind wir praktisch schon bei diesem zweiten Fokus, denn im Grunde ist, kann ich mir Hochschuldidaktik halt auch erschließen als Teil der wissenschaftlichen Disziplin. Mhm. Also das wird eigentlich ganz häufig in dem Bereich der Bildungswissenschaften, manchmal der Erziehungswissenschaften, der Erwachsenenbildung zugeordnet. Man hat super viele Bezugsdisziplinen, also wir arbeiten mit Sachen aus der Soziologie, natürlich der Psychologie, aber auch der Philosophie beispielsweise. Und insofern ist es, also wie ich finde, eigentlich ein mega spannender Bereich, weil das, was wir erforschen, ist eigentlich genau auch das, was wir im Alltag direkt dann anwenden. Also es ist eine wirklich ganz spannende Überlappung von so einer forschenden und so einer Anwendungsperspektive.
Das ist, finde ich, total spannend, dass du gleich diesen Zweiklang aufgemacht hast, weil ich zuerst so ein bisschen dachte, das ist vielleicht aber auch sowas, was ich immer befürchte, dass in der Hochschullandschaft Hochschuldidaktik zu stark eben als Unterstützung und Support oder Serviceeinrichtung verstanden wird. Und du hast ja gerade sehr intensiv über diese zweite Perspektive gesprochen, hast aber zu Beginn auch gesagt, dass es eine unheimliche Vielfalt der Tätigkeiten gibt, wo ich natürlich sofort daran gedacht habe, dass die, liebe Grüße, die Weiterbildungskommission der DGHD, wir hatten ein Mitglied daraus auch schon im Podcast, nämlich Antonia Scholtmann. Die Weiterbildungskommission der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik hat so wunderbare Rollen- und Kompetenzprofile mal formuliert und abgebildet. Die findet man auch im Netz. Wir werden die in den Shownotes verlinken zu dieser Folge. Denn das macht eigentlich auch deutlich, wie vielfältig das Themenfeld derer, die in der Hochschuldidaktik tätig sind, sein kann. Also mal reingucken in diese Vielfalt der Kompetenzprofile, die man da findet. Jetzt hast du gerade über diesen forschenden Teil schon gesprochen und die Bezugswissenschaften. Du forschst selber auch wenn du eigentlich gerade gesagt hast, du machst vor allem viel, dass du mit Lehrenden direkt arbeitest, wie sie ihre Lehre verändern oder Lehre gestalten können. Aber du forschst auch. Magst du ein bisschen was über deine eigene Forschung erzählen?
Kann ich super gerne machen und da vielleicht auch gleich so ein bisschen als Einordnung. Ich bin in der Tat so gelabelt als Verwaltungsangestellte. Ja? Also an der Uni Göttingen haben wir die ganz charmante Situation, dass die Hochschuldidaktik da zur Abteilung Studium und Lehre gehört und so halt ganz eng in Austausch ist mit anderen Teilbereichen wie der Lehrentwicklung oder dem digitalen Lernen und Lehren, dem Qualitätsmanagement und so. Das heißt, eigentlich bin ich auf dem Papier
Verwaltungsmitarbeiter.
Verwaltungsangestellte, genau. Ich hab grad den Begriff nicht mehr. Das war verdammt. Genau, ne? Selbstverständnis und so. Mhm. Und das ist aber, du hast eingangs schon gesagt, dass dieser Bereich des Wissenschaftsmanagements oder dieses Third Space, also sind wir eigentlich näher an der Forschung, sind wir näher an der Verwaltung und die Hochschuldidaktik ist ja wirklich genau in diesem ganzen Spagat dazwischen. Und so ist auch mein Handeln. Ich unterstütze Lehrende, aber ich finde es natürlich trotzdem mega spannend, immer wieder auch als Bildungswissenschaftlerin eine forschende Perspektive drauf zu richten. Und einer von meinen inhaltlichen Schwerpunkten ist in der Tat, dass ich mir halt anschaue, was denn eigentlich das Besondere ist, wie meine eigene Identität eigentlich mein Lernen beeinflusst und vice versa. Also ich habe ja eingangs gesagt, dass Hochschullehre für mich so ein ganz spannender Bereich ist, wo Begegnungen möglich sind. Und das ist in der Tat einer von meinen Forschungsschwerpunkten, dass ich mir angucke, wo bin ich eigentlich in so einer Lehrsituation oder in einer Lernsituation, beides, und merke da, dass ich vielleicht anderen Erwartungen begegne und was passiert da mit mir? Wo kommen meine Erwartungen an so ein typisches, wie ich mich verhalte in einer Vorlesung, Setting beispielsweise her? Und was passiert, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden? Also das ist jetzt nur so ein Beispiel, aber da habe ich in den letzten 2 Jahren immer wieder so kleinere Studien durchgeführt, um beispielsweise zu gucken, wodurch stolpern denn unsere internationalen Studierenden, wenn die nach Göttingen kommen? Also was für implizite Erwartungen sind denn da vielleicht vorhanden, mit denen sie nicht gerechnet haben und was dann für sie das Arbeiten als Studentin, als Student in Göttingen möglicherweise erstmal ein bisschen holprig gestalten. Und das finde ich halt spannend, ne? sich anzugucken, wodurch kann ich denn Lehr- und Lernsituationen möglicherweise nachvollziehbarer, transparenter gestalten, so dass sie halt auch wirklich das Lernen unterstützen und erstmal nicht verstören.
Und wodurch kann man das zum Beispiel bei den internationalen Studierenden? Ich weiß, es ist eigentlich immer No-Go, Wissenschaftler zu fragen, pick mal ein Beispiel raus, aber in so einem Format wie einem Podcast ist es natürlich cool, mal ein Beispiel zu haben. Hast du mal ein konkretes Beispiel?
Also eine Sache ist beispielsweise, dass dieses Verhalten in der Vorlesung in Deutschland, dieses Klopfen, das kennt man ja irgendwie auch von sich selbst vielleicht, dass man nach dem Vortrag anfängt zu klopfen, weil man halt hier ein Stück weit in dieses Akademische hineinsozialisiert ist, wo das hier einfach dazugehört. Und dass das eine Sache ist, die für internationale Studis erstmal völlig, also ich will nicht sagen verstörend, aber zumindest so ein kleines Augenbrauenhochziehen verursacht. Und das sind ganz viele Kleinigkeiten, die vor allen Dingen aber, also wenn du nach einem konkreten Beispiel fragst, die halt vor allen Dingen in solchen Austausch- oder Fragesituationen in der Vorlesung halt sich auch noch zeigen. Also das beispielsweise, die ich als Dozentin, wenn ich vor der Gruppe stehe und da in so einem Vorlesungsstil mit ihnen arbeite, dann habe ich ja trotzdem den Punkt, dass ich gerne irgendwie kritische Fragen oder Diskussionen irgendwie erzeugen möchte, auch in einem Vorlesungssetting natürlich. Und dass das möglicherweise halt ein totales No-Go in dem akademischen Kontext ist, wo die Person herkam. Das, okay. Wenn ich das auf dem Schirm habe als Lehrperson, dann kann ich das, anders framen. Dann kann ich halt sagen, so Mensch, hier, ne? Für mich ist wichtig, dass wir auch hier in der Vorlesung immer wieder innehalten und kritisch miteinander diskutieren. Dass ich halt den Studierenden, egal mit was für einer Erwartung oder mit was für, ich sag mal, Regeln, die sie mit einer Vorlesung verbinden, dass ich da halt klar mache, okay, aber hier sind die Regeln auf alle Fälle so. Und wenn ihr euch darauf einlassen mögt, dann ist das super.
Und das machst du auch als Hochschuldidaktikerin, um mal den Bogen zu spannen. Was macht eigentlich Hochschuldidaktik? Das heißt zum Beispiel in Seminaren und Workshops dazu zu arbeiten, wie kann ich internationale Studierende gut in das akademische Setting der Uni Göttingen auch integrieren, mitnehmen, dass die da auch leistungsfähig sein können
und genau, lernen können. Genau. Und das ist halt so ein Schwerpunkt, der halt wirklich auch direkt genuin in diesem, wie kann ich denn eigentlich Lehren und Lernen sinnvoll miteinander verzahnen. Wenn ich das so als Grundlage in der Hochschuldidaktik angucke, also immer schaue, wie denn eigentlich das Lernen der Studierenden gefördert werden kann, dann ist das für alle Zielgruppen immer gleich, egal ob das internationale Studis sind oder ob das vielleicht Studienanfängerinnen und Anfänger sind oder eine interdisziplinäre Gruppe, wie auch immer. Aber dieses mit den Lehrenden daran arbeiten, dass sie halt sowohl Instrumente und Modelle kennenlernen, die ihnen das Planen vielleicht ein bisschen erleichtern oder da Sicherheit geben. Also ganz Handwerkszeug, wie ja auch, da habt ihr auch im Podcast mit Cornelia Kenneweg ganz spannende Modelle euch angeguckt. Aber dass man genauso halt auch mit ihnen in diesen Reflexionsprozess geht und sagt, was ist dir eigentlich als Lehrperson wichtig? Was sind das für Studis? Inwiefern sind die auch alle unterschiedlich mit unterschiedlichen Erwartungen und Motiven, mit denen die bei dir in die Veranstaltung kommen, mit unterschiedlichem Vorwissen. Und dass wir in unseren Kursen halt auch immer darauf gucken, was ich auch als wirklich wichtigen Teil der Hochschuldidaktik empfinde, dass wir halt diese Gruppenprozesse in den Blick nehmen. Dass wir halt nicht nur sagen, so ist die Methode, wenn du das machst, passiert das, sondern dass wir das immer in diesem Setting mit, du hast ein bestimmtes Vorgehen, deine Studis haben bestimmte Erwartungen, bestimmtes Vorwissen und das Ganze findet immer statt in so einem sozialen Setting, wo halt eigentlich immer mehr als nur zwei Leute involviert sind. Und das heißt, eigentlich ist es immer dieser Dreiklang, mit dem wir da in unseren Kursen oder auch Beratungen mit den Lehrenden arbeiten.
Okay. Jetzt ist es ja so, dass ein so ein Schlagwort oder so ein Satz, der für uns beide ein alter Hut ist, aber den man vielleicht nochmal nutzen kann, um das deutlich zu machen. Also dieses Millennium-Ziel, Shift from Teaching to Learning. Mhm. Also das Lernen der Teilnehmenden, derjenigen, die da sind, um Wissen, aber auch Fähigkeiten, Fertigkeiten zu erwerben, Kompetenzen zu erwerben, steht eigentlich im Mittelpunkt. Es geht gar nicht so sehr darum, Wissen reinzugeben, sondern eher zu schauen, wie muss ich das Wissen auch reingeben, damit das überhaupt gelernt werden kann. Das ist ja für uns in der Zwischenzeit in der Hochschuldidaktik etwas, wo man manchmal schon das Gefühl hat, oh, ich erwähne es lieber gar nicht, weil das ist ja für alle wohl selbstverständlich. Und dann ist es wie mit allen Selbstverständlichkeiten, die sind eventuell nur mir selbstverständlich, aber längst nicht den anderen Akteuren um mich rum. Und trotzdem ist das etwas, wo du auch merkst, das ist etwas, ein Prozess, wo die Hochschuldidaktik weiterhin dabei ist, diesen Prozess zu unterstützen, dass das verstanden wird, was das wirklich auch in der letzten Konsequenz meint, weil es als Motto vor sich herzutragen ist ja leicht auch kompetenzorientiert zu lehren oder Curricula kompetenzorientiert zu gestalten, es aber in der Praxis umzusetzen, ist eigentlich immer noch eine große Herausforderung?
Ja. Also ist es eigentlich ist es das schon. Und da komme ich jetzt auch direkt in diesem aktuellen Semester nochmal. Also da habe ich dieses Semester wirklich häufig dran gedacht, weil jetzt hatten wir plötzlich die Situation, dass ja die Lehrenden das, wo sie schon gesagt haben, ich habe meine Lehre aber wirklich toll auf das Lernen der Studierenden ausgerichtet, aber halt in diesem, ich sag mal, klassischen Modus, dass man halt in einem physischen Raum zusammen ist, wo man halt auch ein bisschen das Miteinander anders weiß zu lenken und ein bisschen eher sehen kann, ach, jetzt brauchen sie vielleicht eine größere Geschwindigkeit oder vielleicht mal eine kleine Pause oder so. Das heißt, diese ganzen kleinen Schritte, das Lehren auf das Lernen zu beziehen, also nicht zu gucken, wie kann ich meine Infos am besten rüberbringen, sondern halt zu gucken, was für Denkprozesse möchte ich eigentlich bei den Studierenden anregen und was brauchen die eigentlich, unterstützt durch meine Expertise als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, die ich halt nur mal zu diesem speziellen Thema habe, was brauchen die Studis, um auch so eine oder eine andere oder die ersten Schritte zu so einer Expertise sich selbst anzueignen. Und was ich richtig, richtig toll finde in diesem Semester, dass wir auf ganz viele Beispiele irgendwie zurückblicken können, wo die Lehrenden genau diese Expertise angefangen haben, nochmal anders zu nutzen und anders damit, ich sag mal, zu spielen, ganz, ganz kreative andere Wege gefunden haben, um diesen Shift zu vollziehen, dieses auf das Lernen beziehen. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel, weil ich das wirklich ganz, ganz prima fand. So Schlagwort Exkursion sind hier in diesem Semester wirklich einige ausgefallen. Und ich habe von 2, 3 wirklich tollen Alternativen gehört, die Lehrenden bei uns in Göttingen dann entwickelt haben, halt anstatt einer Exkursion, anstatt dieses, wir fahren in die und die Region und gucken uns die und die Insekten in dem Waldgebiet an, dass sie halt dann halt das Ganze umgemodelt haben und in eigene naheliegende Waldgebiete gefahren sind und dann jede Woche eine andere Aufgabe gemacht haben mit, jetzt geht ihr mal selbst in den Wald und guckt mal, ob ihr ein genau solches Tier da findet, macht ein kleines Video, stellt das kurz vor, wo habt ihr es gefunden, was ist euch aufgefallen? Also so dieses Erfahren plötzlich anders zu übersetzen, als es halt in der eigentlichen geplanten Version da war. Das heißt, im Grunde fand ich dieses Corona-Semester, jetzt dieses Semester für die Hochschuldidaktik, echt ganz, ganz motivierend. Ja, die Lehrenden haben wirklich gesehen, wie kann ich denn den Zugang zu dem eigentlichen Lernstoff anders darstellen, als ich es gewohnt bin. Und da musste man vielleicht auch einfach ein paar Sachen neu entwickeln, die halt diesem Shift from Teaching to Learning nachkommen, wo man den Bedarf möglicherweise gar nicht in diesem gewohnten Setting hatte.
Ja, obwohl es, glaube ich, für alle Beteiligten in der Hochschullehre vom Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker, die begleiten und beraten, über all die anderen Akteure auch ein extrem anstrengendes Semester war. So innovativ und kreativ, wie es an der einen oder anderen Stelle war, finde ich, sollte man das nicht schmälern, dass alle da sehr viel Engagement und auch sehr viel Energie reingesteckt haben.
Ne? Ach, na, absolut. Also das würde ich auch niemals schmälern wollen. Ich glaube,
hatte ich bei dir auch nicht so verstanden.
Nein, alles gut. Ich habe halt eben gerade nur, weil das sind diese Beispiele, die kommen dann plötzlich irgendwie von allen Seiten und ich find einfach unglaublich wichtig, sich dieses Mehrwerts auch bewusst zu sein, der halt jetzt in diesen Lehrhandlungen, also gerade weil du dieses Schlagwort mit Shift from Teaching to Learning gesagt hast, ne, dass es sind so viele tolle neue Wege, die gerade gelegt wurden in diesem Semester. Und ich hoffe einfach, dass wenn es bald wieder so einen Normalzustand, was auch immer normal ist, im Lehren und Lernen an der Hochschule irgendwie hat, dass trotzdem diese neuen Zugänge ich sag mal, nicht vergessen werden oder dass man sich auch, dass man wirklich nochmal guckt, welche davon will ich denn beibehalten und wieso sind die eigentlich ganz toll, auch wenn es jetzt ein anderer, ein unerwarteter Weg ist.
So ist es zu diesem Podcast gekommen, unter anderem. Ja. Das ist jetzt eben kein Lehrformat in der klassischen grundständigen Lehre, sondern ein Unterstützungsformat für Hochschullehrende. Aber auch das wir hätten wahrscheinlich noch ein Jahr an irgendeinem Konzept geschrieben, bis wir dann mal online gegangen wären. Und so sind wir einfach online gegangen und machen jetzt seit März, April diesen Jahres diesen Podcast. So schnell kann es gehen. Und sind jetzt schon bei Folge 30 irgendwas.
Und was für ein wundervolles Beispiel. Entschuldige, dass ich dir gerade ins Wort gefallen bin, aber das ist genau das, was ich finde, zeichnet Hochschuldidaktik auch aus. Weil natürlich haben wir auf der einen Seite halt diesen ganz klaren Bezug zu dem, was wir über Lehr- und Lernforschung alles wissen, was wir halt aufbereiten können und unseren Lehrenden irgendwie, ich sag mal, in die Hand geben können. Aber vor allen Dingen sehe ich unsere Stärke auch wirklich als Hochschuldidaktik darin, dass wir halt den Kontext unserer Lehrenden mit beachten und gucken, was brauchen die jetzt genau in dieser Situation. Und wenn da halt ein kurzformatiges, mal ohne Bild, einfach mal nur zuhören in diesem Semester der Videokonferenz-Marathons oder Marathone, dass man da halt einen Podcast entwickelt, das ist doch ein perfektes Beispiel dafür, wie die Hochschuldidaktik eigentlich in meiner Wahrnehmung zumindest ganz häufig arbeitet. Zielgruppenorientiert, sehr, sehr kontextsensibel, trotzdem forschungsbasiert und irgendwo an diesem Puls der Zeit, dass man halt guckt, was ist jetzt genau wichtig und wie kann ich das auch umsetzen? Und deswegen ist das gerade wirklich ein ganz hervorragendes Beispiel gewesen.
Ja, gern geschehen. Und um den Bogen nicht zu überspannen, aber noch weiter zu spannen, kann ich auch erzählen, dass, ich glaube, ich habe das jetzt schon das zweite Mal erzählt, dass Ella, die ja immer die Shownotes macht und die Erklärungen, und ich auch gerade, also Ella recherchiert gerade schon ganz viel und macht Analyse, was wir in dem Podcast eigentlich so thematisieren. Und wir werden dazu natürlich auch ein bisschen forschen, Begleitforschung machen und dazu darüber publizieren. Also wir versuchen auch da wieder den Bogen zu schließen. Ich habe aber noch eine Frage, bevor wir gleich schon zum Abschluss langsam kommen müssen, die mir ganz wichtig ist. Wir haben jetzt über so verschiedenste Ansätze, Shift from Teaching to Learning habe ich reingeworfen. Du hast Beispiele aus deiner eigenen Forschung gebracht und hast auch ganz viele so Schlagworte erwähnt. Gibt es Klassikerinnen und Klassiker der Hochschuldidaktik, wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich bin gerade neu an der Hochschule, ich lasse mich voll darauf ein zu lernen, ich habe auch Bock, da irgendwelche Workshops demnächst mal zu besuchen, aber erstmal würde ich lieber so für mich nochmal orientieren, was ist denn Hochschullehre, was kann Hochschuldidaktik mir leisten, gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, dann lies mal da rein oder schau dir das mal an?
Also es gibt da, oh Gott, tausende Möglichkeiten. Also ich glaube, ich kann drei Empfehlungen machen. Auf der einen Seite ist es, denke ich, wirklich sinnvoll, sich auch ein paar Veröffentlichungen, ein paar Beispiele anzugucken, die halt direkt aus der Community kommen. Also wir haben da sowohl mit dem neuen Handbuch Hochschullehre als auch mit der Open Access Zeitschrift die Hochschullehre haben wir wirklich inzwischen richtig tolles Sammelsurium, hört sich irgendwie nicht gut genug an, ne? Also eine wirkliche, wahnsinnig tolle Vielfalt an Forschungs- und auch Praxis- und Praxisforschungs- und Praxisbeiträgen, die halt Einblick geben in dieses sowohl, wie wird's gestaltet, als auch wie kann's gestaltet werden, was sind da so Vor- und Nachteile, was kann man halt möglicherweise noch für seine eigene Lehre mitnehmen. Also da gibt's, glaube ich, viele, viele Einblicke durch diese beiden Organe. Und wenn ich jetzt ganz persönlich irgendwie einen Tipp reingeben sollte, ich bin wirklich eine ganz große Freundin von den Arbeiten von Knut Eleres. Ich finde, das ist ein dänischer, eigentlich Erwachsenenbildner, also Erwachsenenbildungswissenschaftler. Und der hat ganz viel zu dem, wie eigentlich Dimensionen von Lernen sind. Also wenn ich verstehe, wie Lernen funktioniert, dann glaube ich als Angelika, die überzeugt bin, dass wenn ich ein besseres Verständnis von Lernen habe, dann kann ich auch meine Lehre viel besser darauf einstellen. Und deswegen die Arbeiten von Knut Eleres, der hat beispielsweise eine tolle Übersetzung, das ist ein Übersetzungswerk, das heißt Lernen, Verstehen. Das gibt, glaube ich, einen wirklich richtig tollen Einblick. Ist jetzt nicht so ein Standardklassiker, aber ich glaube, wenn man Hochschuldidaktik googelt, wir haben mittlerweile so viele tolle Einführungen in die Hochschullehre oder also bei UTB oder halt auch von namhaften Menschen rundherum, die findet man sehr schnell in den einschlägigen Suchmaschinen. Deswegen, ich glaube, diese bisschen soziale Perspektive auf Lernen, die kann man da ganz gut noch als Rat unterfüttern.
Ja, vielen Dank. Und das können ja auch nur deine Tipps sein im Moment. Um was anderes soll es uns ja hier auch gar nicht gehen. Ich würde das Ganze noch ergänzen wollen, weil du gerade am Anfang gesagt hast, es gibt diese Veröffentlichung aus der Hochschuldidaktik-Community, also derer, die dazu praxisorientiert oder auch eher forschungsorientiert unterwegs sind. Ich kann nur jedem Zuhörer oder Zuhörerin, die jetzt in ihren Fachdisziplinen Lehre beginnen, schauen Sie auch mal oder schaut auch mal, wer dazu bei euch schon Lehrforschung selbst betrieben hat aus dem aus dem Fach. Es gibt immer mehr, finde ich, auch fachspezifische Hochschuldidaktik, wo man auch unbedingt mal reingucken kann. Ich finde, das ist ganz spannend, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat.
Ja, auf alle Fälle. Und vielleicht auch dazu ergänzend noch, du hast vorhin schon angesprochen, die DGHD, die Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik, da einfach mal auf die Homepage gehen und sich da ein bisschen inspirieren lassen. Also nicht nur von den ganzen Themen und Tätigkeitsfeldern, die in der Hochschuldidaktik aktuell gelebt werden, auch, dass man einen kleinen Einblick kriegt, wie wirklich untriebig unsere Community ist, was ich ganz, ganz positiv konnotiert meine, aber halt auch einfach einen Tipp zu bekommen, zu sagen, Mensch, an wen richte ich mich denn, wenn ich genau so ein Theologie-Netzwerk, Hochschullehre eigentlich besser kennenlernen will, oder Jura gibt es auch ein ganz spannendes, oder ach, noch ganz viele andere. Ingenieurdidaktik ist auch ganz groß.
Dann war das schon ein wunderbares Schlusswort nahezu, denn wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts und ich möchte auch diese Folge wie jede Folge mit der Frage beenden, was du an Erkenntnissen der vergangenen Wochen zur digitalen oder auch analogen Lehre hast. Vielleicht hat man ja im digitalen Sommersemester auch manches schätzen gelernt oder neues Wissen zu der Präsenzlehre für sich bekommen. Und ich würde dich jeweils um ein Wow-Erlebnis und eine Sache für die digitale Mülltonne bitten.
Alles klar. Ich glaube, mein Wow-Erlebnis ist, dass bei all dem, was wir jetzt gerade erfahren haben, wirklich einfach sichtbar geworden ist, wie wichtig das soziale Miteinander in Lehrsituationen, in Lernsituationen ist. Also ich glaube, das ist so ein, da freue ich mich einfach drüber, dass dieses Bewusstsein jetzt wirklich bei allen Lehrenden und Lernenden so auf dem Tisch ist, dass man halt da einfach ganz wunderbar dran anknüpfen kann, weil wir das so lange immer wieder versuchen. Dass das Wow-Erlebnis kein ganz, ganz konkretes, ein bisschen konkreter wird es bei der Mülltonne, denn also für die Mülltonne hätte ich den Gedanken oder die Vorstellung, dass Hochschuldidaktik irgendwie nicht so gut mit digitalen Medien kann, weil ich glaube, das haben wir doch ganz gut gezeigt, dass das nicht der Fall ist.
Vielen herzlichen Dank für die ganzen Impulse. Ich habe immer das Gefühl, ich gehe aus diesem Podcast immer mit einer Literaturliste für mich selber raus, was ich alles gerne mal wieder oder neu lesen möchte oder immer schon auf der Liste hatte und jetzt ist es mal wieder weiter nach oben gerutscht. Ich werde, glaube ich, demnächst mal veranlassen, dass es sowas wie Forschungsfreisemester für HochschuldidaktikerInnen gibt. Das wäre irgendwie ganz toll. Ich danke dir für deine Zeit und für die ganzen Impulse. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, für Sie waren Impulse dabei, mit denen Sie weiterarbeiten können, so Sie das wollen. Und ansonsten haben wir Sie hoffentlich auch wieder eine halbe Stunde gut unterhalten. Wenn es Tipps, Tricks, Anregungen, Vorschläge, Kritik gibt, melden Sie sich gern bei uns unter trafohauslehre@hd-sachsen.de. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und sage für heute Tschüss.
Tschüss und danke nochmal.